Das Thema also ist aktuell die Überwindung des Stresses. Und da möchte ich Ihnen etwas vorlesen aus Gottes Wort. Das ist aus Römer 5, Römer 5, Verse 3 bis 5. Römer 5, Verse 3 bis 5. Ja, also ich lese von Vers 1, ist vielleicht besser. Da wir nun aus Glauben gerecht gesprochen worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Frieden ist der Gegenpol von Stress, nicht wahr? Friede und Stress. Haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir Kraft des Glaubens auch den Zutritt erlangt haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, wir rühmen uns auch der Trübsale. Nun, die Trübsale machen auch Stress, nicht wahr? Die Widerwärtigkeiten des Lebens. Wir rühmen uns der Widerwärtigkeiten des Stresses des Lebens. Es ist schön, wenn man das tun kann. Da wir wissen, dass die Trübsal Geduld wird, was tut er da? Ich stelle keine rhetorischen Fragen. Ich erwarte Antwort. Was tut er da? Was tut er mit dem Stress? Sagt er, dass der Stress nicht existiert? Er rationalisiert ihn. Er sagt, wir können das überwinden, weil wir wissen, dass die Trübsal etwas tut. Also Trübsal kann man nicht gut aushalten, wenn man nicht weiß, dass sie etwas tut. Zum Beispiel, ich gehe zum Zahnarzt. Ah, sagt der Kollege, ich bin sehr froh, Sie zu sehen. Ihr habt nämlich einen neuen Hochgeschwindigkeitsbohrer bekommen. Dürfte ich bitte den Bohrer austesten an einigen gesunden Zähnen von Ihnen, zu sehen, ob sie funktionieren. Ob er funktioniert. Nicht wahr? Da fängt er an, nicht wahr? Nur zu sehen, ob er funktioniert. Könnten Sie das aushalten, nur weil er seine Maschine ausprobieren wollte? Nein, würden Sie auch nicht aushalten. Aber wenn Sie einen Abszess, kommen oft zu Abszessen, nicht wahr, unter dem Zahn haben, Sie sagen, Herr Doktor, würden Sie bitte so gut sein, Ihre neue Maschine auszuprobieren? Und dann halten Sie das aus, nicht wahr? Weil eben Sie wissen, dass der Stress, die Schmerzen einen Sinn haben, nicht wahr? Er wird dazu kommen, und wenn er gerade zum Punkt kommt und der Eiter rauskommt, rausspritzt unter Druck, und Sie die Entlastung, die kolossale Entlastung finden, können Sie die Schmerzen vertragen. Aber Schmerzen, die sinnlos sind, können Sie nicht vertragen. Also wenn man rationalisiert, dann kann man mancherlei tun, um mancherlei auszuhalten. Wenn aber das ganze Leben sinnlos ist, wie Jacques Monod sagt, wir sind aus Zufall hervorgegangen, und deshalb ist alles im Leben zufällig, und weil alles zufällig ist, kein Zusammenhang, und deshalb ist alles sinnlos, kann man das Leben nicht aushalten. Und eigentlich hat das Jacques Monod getötet. Genau das. Der Stress ohne Sinn. Denn Jacques Monod sagte, ich weiß, dass alles sinnlos ist, ich weiß, dass meine Gedanken keine Gedanken sind und nichts wert sind, denn sie sind alle sinnlos und alle zufällig. Und da ist hingegangen, hat sich selber erschossen, getötet. Die natürliche Folge. Also was Paulus tut hier, er sagt, dass wenn Stress einen Sinn hat, Trübsal einen Sinn hat, dann freue er sich, dass der Sinn erfüllt wird. Jesus hat den Stress des Kreuzes ausgehalten, ohne zu schreien, ohne Myrrhe anzunehmen als Anästhetikum. Warum? Ich glaube, weil er gewusst hat, dass meine Schmerzen und mein Tod die ganze Welt erlöst. Ja, da kann man es aushalten. Sehen Sie, Paulus, man muss nur die Schrift vorsichtig und mit Sinn und Bedacht lesen. Und dann sieht man, wie all diese Dinge zum Vorschein kommen. Denn, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale. Wir rühmen uns, da wir wissen. Wir rühmen uns, wenn wir wissen. Und wenn wir wissen, dass zeitliche Not ewiges Gut bringt, wie bei Jesus der Fall war, dann kann man die zeitliche Not aushalten. Aber wenn es sinnlos ist, kann kein Mensch aushalten. Da machen Sie Schluss mit dem Leben. Sie sehen, in der DDR gibt es die höchste Rate an Selbstmord. Da hat man eine atheistische Regierung. Alles kommt von Zufall, sieht keine Ewigkeit, keinen Sinn. Leben ist ohne Plan, sondern nur durch Zufall. Und die Leute erschießen sich, hängen sich auf, laufen im Band. Das ist die Konsequenz. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns der Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal, wie geht's weiter? Geduld wird. Aha, wir haben einige die Bibel lesen, das ist aber schön. Was sollte ich anders erwarten in Grelingen, nicht wahr? Dass die Trübsal Geduld wird. Liebe Leute, Geduld in mir, der ungeduldigste Mann auf Erden. Also Kandidat dafür auf alle Fälle. Geduld wird, die Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, weil, wiederum Rationalisierung, weil die Liebe Gottes in all diesen Nöten ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also das ist die erste kleine Rationalisierung, die ich Ihnen geben wollte. Jetzt kommt die zweite. Passen Sie auf. In den Predigern. Da heißt es dort, in Kapitel 3, Prediger, alles hat Gott gar schön gemacht zu seiner Zeit. Also ursprünglich war alles schön, alles jetzt ist nicht schön. Aber Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Und hier ist noch das Schöne, vielleicht das Schönste. Auch hat Gott die Ewigkeit ihnen, den Menschen, ins Herz gelegt. Und wir haben einen Hang zur Ewigkeit. Und deshalb sieht man, dass die höchste Frustrierung ist, wenn Menschen Selbstmord begehen. Denn wir haben einen Hang, ewig zu sein. Und das ist die Verleugnung von allem Sinn. Denn der Sinn nach der Ewigkeit ist ein sehr, sehr starker Trieb im Menschen. Wir beten zusammen. Herr Jesus, wir bitten dich, öffne du uns die Herzen, öffne du uns den Verstand und öffne du mir die Lippen. Vergib alle Schuld und alle Unrast des Tages. Hilf du uns nur am Abend, uns ein wenig ausruhen in dir, wie wir diese Sachen zusammen überlegen. Dann sei du bei uns. Amen. Nun, dieses Problem der Überwindung von Stress. Wenn Sie nachschauen in Dorland's Medical Dictionary, das ist ein medizinisches Wörterbuch, als man mich bat, vor einiger Zeit über Stress zu reden, wissen Sie, was der weise Mann tut? Er guckt ins Wörterbuch oder Enzyklopädie zu sehen, ob etwas Weisheit da zu finden ist. Und ich bin keine Ausnahme, ich gucke, ob ich nicht ein bisschen Weisheit finde. Und da habe ich dann Dorland, ein schönes, dickes Wörterbuch, medizinisches Wörterbuch, zur Hand genommen, und habe geguckt unter Stress. Und es war so kurz, dass ich es fast übersehen habe. Siehst, Stress ist gleich Pressure. Und Pressure ist das englische Wort für Druck. Nun, das hat mir nie sehr weit geholfen. Aber Pressure und Druck, wir wissen alle, was das bedeutet. Nun, wenn man Druck hat, Pressure, Stress von dieser Art, kann der Druck von drei Arten sein, kann der Stress von drei Arten sein. Erstens, wenn Sie in den Garten gehen und den Garten umgraben. Ich hoffe, dass Sie das tun. Hier in Hannover, Land ist gut, Bauern sind feine Leute, nicht wahr? Ich hoffe, dass Sie das tun. Oder wenn Sie Olympiaden machen, Skifahren oder Golftournees oder was Sie wollen. Alle diese Dinge, Bergsteigen, Sport treiben, bringen dem Körper Stress und auch dem Kopf, nicht wahr? Stress. Das ist eine Art von Stress, dass niemand mir sage, aber, Herr Professor, dies, das und jenes habe ich vermisst. Das ist eine Lieblingsbemerkung, die ich immer höre. Wenn ich versucht habe, so komprimiert wie möglich zu reden und etwas auslassen musste wegen Zeitmangel. Also diese Art von Stress gibt es. Die zweite Art von Stress ist der Stress von Krankheit. Wenn Sie eine Grippe haben, eine böse Grippe, da sind Sie wochenlang. Sie fühlen sich mies, nicht wahr? Schrecklich. Denn die Grippe stresst Sie, macht Sie schwach. Aber nicht nur das, wenn Sie Zuckerkrankheit haben. Da muss man, wenn man Zucker hat, sehr, sehr vorsichtig sein mit Stress. Man muss ein gleichmäßiges Leben führen, dass eben die Menge an Insulin konstant bleibt. Wenn man operiert wird, da kann man nicht direkt vom Tisch aufstehen und sagen, jetzt ist vorbei, jetzt laufe ich nach Haus. Da muss man sich erholen von dem Stress. Vollnarkose macht ganz großen Stress. Jedes Mal, wo Sie eine Vollnarkose haben, stresst das den Körper ans Äußerste. Und nicht nur das, bei verschiedenen Menschen macht es das Gedächtnis kaputt. Und das Gedächtnis erholt sich sehr oft schlecht von diesen Dingen. Nun, die Anästhesiologen, die leugnen das, natürlich. Aber es ist der Fall. Ich kann Ihnen das garantieren. Ich habe 3 Vollnarkosen direkt hintereinander gehabt. Und mein Gedächtnis war 6 Monate praktisch weg. Nun, ist auch jetzt noch teilweise. Sie werden es gleich sehen. Nun, das ist die zweite Art von Stress. Stress von Krankheiten und von Krankheiten dieser Art. Aber die dritte Art von Stress ist die Stress, die für uns am wichtigsten ist heute Abend. Und das ist der Stress der Sinnlosigkeit. Wenn der menschliche Körper, der menschliche Kopf, ist gebaut, um Stress zu vertragen und ist gebaut, um Sinn aus Millionen von Fakten, die wir in den Kopf speisen jeden Tag, Millionen von Impulsen, wie man sagt, von denen Sinn zu extrahieren. Also Zusammenhänge. Und wenn man die Zusammenhänge nicht findet und nicht herausfiltern kann, da kommt man in Verzweiflung. Wenn Sie Probleme haben, die Sie nicht lösen, dann sind Sie kratzbürstig, nicht wahr? Ist es nicht so? Nehmen wir einen Fall. Der kleine Johannes kommt von der Schule nach Haus und er hat seine Rechenaufgaben da. Und Mutter sagt, ehe du spielst, gehst du zu deinem Tisch in die Ecke, in der Ecke dort, und da machst du zuerst deine Hausaufgaben und dann kannst du spielen. Und er geht gehorsam rüber in seine Ecke, holt alles sehr schnell raus und fängt an niederzukritzeln, alles was er im Kopf hat. Aber es wird langsam still. Und dann sehr still. Man hört kein Wort von Johannes. Und wenn man rüberguckt zu ihm, dann sieht man die großen Tränen, die hier runterkullern. Er wird nicht fertig. Und je nach deiner Veranlagung wird er heulen, weinen oder um sich schmeißen. Wenn er hitzig ist, wird er das Lehrbuch nehmen und einfach in die Ecke schmeißen und sagen, ich verstehe nichts davon, das ist alles Unsinn. Und wenn er ein Typ ist, der alles in sich frisst, dann wird er einfach heulen und da sitzen. Nun, in diesem Zustand, entweder wütig oder heulerisch, eins von beiden, geht die Mutter rüber zu ihm und sagt, aber Johannes. Sie setzt sich zu ihm hin, wenn sie eine verständige Mutter ist, ein bisschen mehr Mathematik weiß als der Sohn, was ich hoffe, aber nicht immer sicher bin. Sie wird rübergehen zu ihm und sagt, aber Johannes, so tut man das. Und dann rechnet sie es ihm vor und auf einmal trocknet er sich die Tränen oder hört auf mit den Wutanfällen. Und er hat es kapiert. Und indem es kapiert hat, wird er strahlend. Kennen Sie das? Sie lösen ein Problem und da schreien Sie, Eureka, nicht wahr, weil Sie das Problem gelöst haben. Der menschliche Kopf, das menschliche Gehirn ist gebaut auf der Basis eines Computers, der Zusammenhänge herausfindet und Probleme löst. Nun, wenn die Probleme gelöst sind, dann ist der Stress da und man entstresst sich. Jacques Monod hat geschrieben, ehe er 60 Jahre alt war, dass das Leben ohne Sinn ist. Das aber, er sagte das von seinem Darwinismus her, dass wir alle von Zufall kommen, von zufälliger Chemie, nicht wahr? Aber er sagte, Schlimme ist, dass ich weiß, dass das Gehirn gebaut ist für Sinn. Und hier bin ich in einer sinnlosen Welt, gebaut für Sinn, und es gibt keinen Sinn. Es ist, als ob ich einen Magen hätte, mein Körper gebaut wäre mit einem Magen, und es nichts zu essen gibt. Nun, das wäre sehr, sehr frustrierend, nicht wahr? Wenn man einen Magen hätte, und wäre nichts, was reinpasst. Also der große Sinn des Lebens in dieser Hinsicht ist, dass wir einen Magen haben, der Essen verdauen kann und es Essen gibt und mein Magen knurrt vor Freude, wenn eben die Wiener Schnitzel runtergehen und die sind gerade das, was der Arzt verordnet hat, nicht wahr? Und da bin ich glücklich. Also das Problem eines leeren Magens ist gelöst. Ich habe keinen leeren Magen, ich habe ganz gut gegessen heute Abend. Aber das ist, wie eben diese Dinge zusammenpassen. Das Gehirn ist gebaut für Probleme. Und Probleme gibt es genug, aber wenn ich sie nicht lösen kann, verdauen kann, dann ist das Gehirn unglücklich und man kommt in Stress. Nun, Sie wissen, dass das zu Selbstmord führt. Selbstvernichtung. Probleme, die man nicht lösen kann. Und man löst sie, indem man sie selbst vernichtet. Was für eine Lösung. Das ist sicher nicht physiologisch sehr gesund. Aber so tut man's. Nun, ich hatte einen Freund, ich habe einen Freund, das ist ein guter, lieber Mann, Ingenieur. Und er ist Ingenieur, Stadtingenieur zu einer großen Stadt in der Schweiz. Ich kenne ihn mehr als 32 Jahre. Und er arbeitet im Ingenieurbüro und er hat einen Chef, der sehr gut mit ihm zusammenarbeitet. Die beiden sind sehr gute Ingenieure, aber sie sind politisch Christen. Und die Marxisten haben die Mehrheit in der Regierung gehabt. Und sie haben diese beiden Christen richtiggehend gehasst. Und eines Tages haben sie einen Plan ausgeheckt, um die beiden zu entfernen. Sie haben ein Gerücht in die Zeitung gesetzt, dass diese beiden 15 Millionen Franken veruntreut hätten. 15 Millionen. Nun, mein Freund hat gewusst, dass das einfach Manipulation ist von Politikern. Und er hat seine Stellung darüber verloren. Aber weil er wirklich sehr gut praktizierender Christ ist, hat er die Sorgen auf Christus geworfen. Und Christus hat sie getragen und letzten Endes gerechtfertigt worden. Aber nach einer Woche bei dem Chef, der nicht so gut diese Dinge praktizieren konnte, wissen Sie, was geschehen ist? Er hat einen Herzinfarkt bekommen und ist gestorben. Direkt als Folge. 15 Millionen Franken, ich habe es nicht getan. Was kann ich tun? Keine Lösung. Herzinfarkt und Tod. Also wenn man diese Probleme nicht lösen kann, beschädigt man den Leib. Ich gebe Ihnen einen Ein anderes Beispiel. Ich muss sehr viel Bücher schreiben, wie einige von Ihnen zu Ihrem Leidwesen wissen. Und ich habe das Schreibmaschine-Schreiben nie gelernt. Nun, meine Handschrift können zwei Personen in der Welt lesen, meine Frau und meine Mutter. Meine Mutter ist nicht mehr, sie ist beim Heiland. Meine Frau hat kolossal viel zu tun, das große Haus mit all den vielen, vielen Gästen und keine Hilfe. Nicht einmal ein Mädchen, nicht einmal Aufputzfrau. Da kann sie nicht immer lesen. Da habe ich gesagt, so gut, da muss ich tippen. Und da habe ich angefangen mit zwei Fingern, nicht wahr? Sie wissen, das nennt man die Hühnermethode bei uns. Also Pick- und Kratzmethode. Also man tippt falsch und es strengt sehr an. Ich kann sehr schnell tippen, mit vielen Fehlern, mit zwei Fingern. Nun, aber das Ergebnis ist, dass nach einigen Monaten von dieser Handlungsweise brauchte ich nur eine Schreibmaschine zu sehen. Und da hatte ich Herzschmerzen. Sie wissen, Angina Pectoris. Ich brauchte nur eine Maschine zu sehen. Das war genug, um es auszulösen. Und wenn ich wirklich dran ging, dann war es wirklich sehr schlimm. Nun, da habe ich mir gesagt, Hammer, du bist aber wirklich ein Dummkopf. Die Maschine ist harmlos. Du bist der Dummkopf. Geh ein bisschen langsamer dran. Und nicht mit so viel Hetze. Arbeite lieber eine Stunde länger und dafür ohne Herzschmerzen. Und ich habe es jetzt so fertig gebracht, dass ich tatsächlich 8 Stunden am Tag tippen kann, ohne dass ich Angina Pectoris bekomme. Also es ist eine Sache der inneren Einstellung. Man muss sich sehr stark trainieren, um das zu tun. Nun, eine andere Ursache von Krebs, von Stress, kommt davon, dass wir hier im Westen sehr viel Wohlstand haben. Ich bin für Wohlstand, bin nicht dagegen. Aber denken Sie an diese Nebenerscheinungen. Wir haben, jede von Ihnen hier in Gredingen, Sie haben das Äquivalente von 70 Sklaven, die Ihnen Tag und Nacht dienen. Sie wissen das nicht, aber das Licht oben, braucht jemand, der das Licht, den Strom, macht. Sie haben ständig Wasser. Sie haben Schreibmaschinen, die müssen gebaut werden. Sie haben Spülmaschinen. Jemand muss den Strom machen, jemand muss die Spülmaschinen machen. Sie haben Waschmaschinen, sie haben Radio, sie haben Fernsehen, sie haben Rolltreppen, sie haben alles, was es nur möglich gibt. Nur heute gibt es keine Sklaverei, man wird bezahlt für die Arbeit, nicht wahr? Nun, die 70 Sklaven, die ich erwähnte, sind all diese Fazilitäten, die sie haben. Und heute müssen sie bezahlt werden. Und weil die Leute immer mehr Gelder verlangen, müssen sie mehr bezahlen. Nun, früher hatte man, wollen wir sagen, nicht 70 Sklaven, sondern 20. Man hatte weniger Strom oder gar keinen Strom. Man hatte keine Rolltreppen, man hatte keine Spülmaschine, man hatte keine Waschmaschinen. Aber man hatte 80 Stunden die Woche, um zu verdienen, um sie zu bezahlen, die 20. Jetzt ist es so, dass wir, 38 Stunden haben wollen? Ist es 40 Stunden, 38 Stunden, je nachdem? Und wir haben 70 Sklaven, die immer teurer werden, die bezahlt werden müssen. Also Überstunden, davon reden wir nicht, aber die können auch dabei sein. Aber der Standardlohn ist für 40 Stunden die Woche. Die Schweizer wollen 38 einführen. Ich weiß nicht, wie weit in dem Fortschritt die Deutschen sind. Aber es macht nichts. Die Frage ist diese. Letzten Endes müssen wir so verhetzt arbeiten, um all diese Sklaven, die auch gerechterweise bezahlt werden müssen, dass die Rechnung nicht mehr aufgeht. Und vor lauter Rechnungen, die wir nicht bezahlen können, leben wir von Kredit. Und Kredit bringt Zinsen. Und je mehr man in Defizit kommt, desto mehr Zinsen, bis die Rechnung gar nicht aufgeht. Dann wissen Sie, die Leute machen Pleite. Die machen ständig Pleite. Und das bringt ungeheuer viel Stress mit sich. Sie haben alle Dickens gelesen. Kennen Sie den Namen Mr. Micawber? Mr. Micawber, wer kennt Mr. Micawber? Oh, ihr lieben Leute, was für eine Bildungslücke. Mr. Micawber war ein ausgezeichneter Mann. Seine Philosophie des Lebens, Mr. Micawber, war Einkommen 20 Schilling die Woche, Auslagen 19,5 Schilling die Woche, Resultat Glück. Einkommen 20 Schilling die Woche, errechnet uns vor, Einkommen 20 Schilling die Woche, Auslagen 25 Schilling die Woche, Resultat Hölle. Sehen Sie? Hölle ist der Ort des Stresses. So ist das. Und wir, die Bundesrepublik Deutschland, lebt in Mr. Micawbers Hölle. Was ist es? Wiederum hat man ein Loch aufgedeckt von 8 Milliarden. Und was wollen Sie tun? Borgen. Und wenn Sie borgen, Zinsen. Wer gibt das Geld? Leute, die nicht 2% Zins haben wollen, sondern wenn es ein schlechter Gläubiger ist, dann nehmen Sie 20, nicht wahr? Um sicher zu sein. Und das bringt mehr und mehr Stress. Deshalb ist es so unchristlich. Denn es ist unweise, von Defizitwesen zu leben. Und das Maß des Defizitwesens ist das Maß des Kreditwesens. Und das Maß des Kreditwesens ist mit ein Maß des Stresses. Denn letzten Endes geht die Rechnung nicht auf. Und Sie, kleine Johannes, Sie sitzen in der Ecke und da schwitzen Sie Tränen oder Schweiß des Stresses, weil die Rechnung nicht aufgeht. Also nie soll man mehr Wohlstand genießen, als was man verdient. Und die Politiker sagen, Wohlstand müssen wir haben. Ob wir die entsprechende Produktivität haben, ist eine ganz andere getrennte Frage. Und das ist es nicht. Letzten Endes wird es enden in Superstress und Pleite. Und das ist, was geschieht mit der Währung. Das Maß der Inflation ist nur das Maß der Unterproduktion, dass man mehr ausgibt, als was man produziert. Nur das. Ganz einfach. Also das können wir jetzt lassen. Wir sind, wenn Sie mit mir diskutieren wollen, machen wir das nachher. Wir sind gebaut für Stress. Wir sind gebaut dafür. Denn Sie haben ein extra System in Ihrem Körper, das sich das Stresssystem braucht. Und das Stresshormon ist Adrenalin. Und wenn Sie sich stressen, dann werden Sie bleich im Gesicht. Und die Gefäße verengen sich und das Blut wird weggedrückt. Das Herz fängt an, fester und schneller zu schlagen, der Blutdruck erhöht sich, der Appetit senkt sich. Liebe Dame, wenn Sie Mühe haben mit Übergewicht und wenn die Linie nicht mehr richtig ist und Sie mehr essen, als Sie verkraften können, leben Sie in dem Gegenstück von Stress, es geht Ihnen zu gut. Nun, wenn Sie das vermeiden wollen, hier gibt es Krankheitsfälle und Sie müssen, was ich sage, mit ein bisschen Senf einnehmen, nicht wahr? Dass es verdaulich ist. Aber wenn Sie dafür sorgen, dass Sie wirklich sich stressen, senkt der Stress den Appetit. Das ist eine wohlbekannte Tatsache. Wenn Sie es künstlich tun mit Tabak, viele rauchen Zigaretten, besonders unter den Damen, weil sie wissen, dass es den Appetit senkt. Aber erhöht maßlos bei Damen die Anfälligkeit für Lungenkrebs. Ganz maßlos. Die Frauen haben die Männer jetzt fast überholt mit Krebsanfälligkeit für die Lunge und teilweise aus dem Grunde. Teilweise aus dem Grunde. Nun, lassen wir das. Wir haben diese Stressreaktion und man rüstet sich für, was man im Englischen nennt, the flight or fight reaction, also die Flucht oder die Kampfreaktion. Das ist ein Teil unserer Physiologie. Also wir sind gebaut für Stress. Und was mir größte Sorge macht, ist, dass die Jugend heute maßlos viel Wohlstand hat, ohne den Stress des Verdienstes, um den Wohlstand zu bekommen. Und das Ergebnis ist eine kolossale Lethargie und die Unfähigkeit, leistungsfähig zu sein. Wenn Stress nicht gekoppelt ist mit Wohlstand, dann gibt es eine Entkopplung mit den schrecklichen Folgen, die wir in Frankfurt jetzt die ganze Woche, wo ich dort Vorträge gehalten habe, gesehen haben. Das sind meist junge Leute. Ich sage nichts gegen ihre Ansicht, ich fahre über die Startbahn anders. Aber die Tatsache ist, durch diese Kunstgriffe der Arbeitslosenunterstützung, ich sage nicht, dass jemand hungern sollte. Aber wenn man Geld bekommt, soll man dafür etwas tun. Nur das. Wer da ist, wer da nicht ist, soll nicht essen, sagt die Heilige Schrift. Und ich glaube, es richtig ist. Ja, ich bin nicht hart auf dem Gebiet, nicht wahr? Ich meine, ich bin nicht hungrig. Ich bin dankbar für den Wohlstand, den wir haben. Nur sage ich, was die Rückkopplungen mit sich bringt. Also denken Sie nur nicht, dass ich da radikal bin oder sowas, bin ich nicht. Aber ich sehe, was die physiologischen Folgen sind. Wenn wir gebaut sind für Stress, und wir sind, gebaut zu schaffen, und wir sind gebaut im Schweiße unseres Angesichtes zu verdienen. So sind wir gebaut. Wir sind gebaut für Stress, und die heutigen Menschen haben Stress der falschen Sorte. Es ist einfach der Stress von Sorge, statt dass der Stress produktiver Arbeit ist. Denn das gibt Befriedigung, produktive Arbeit. Wir sind auch gebaut für Entstressen. Beides. Wir haben ein besonderes Hormon dafür. Stresshormon ist Adrenalin. Entstressen ist Acetylcholin. Und wenn man sich stresst, gibt es Adrenalin und das Gesicht wird blass. Nicht wahr? Das Herz schlägt schneller. Wenn man sich entstresst und sich, also, wie sagt man auf Deutsch, relaxiert, nicht wahr? Die Amerikaner sagen, take it easy, nicht wahr? Also, man setzt sich in den Lehnstuhl und tut die Zeitung hoch und dann ist es gut. Bringt Blut ans Gesicht. Und wenn ein Mädchen errötet, das ist ein Zeichen, dass sie physiologisch und vielleicht auch moralisch in Ordnung ist. Wenn sie nicht erröten kann, da würde ich mit größerer Skepsis auf dieses Mädchen gucken. Denn entweder ist sie physiologisch nicht in Ordnung oder moralisch nicht in Ordnung. Eins von beiden. Ich habe gesagt, die Männer wissen das, wenn eine Frau errötet, dann ist sie doch so hübsch wie normal, nicht wahr? Das ist doch klar. Das ist ganz natürlich. Was natürlich ist, ist schön. Aber das ist sehr wichtig, dass Sie dies verstehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn wenn man sich ständig stresst, geht das Blut weg vom Gewebe. Auch wenn man sich ständig stresst mit der Schreibmaschine, geht das Blut weg vom Herzen. Und da haben Sie einen ganzen Traktus im Herzen, der dann an Ischämie leidet, also Blutleere. Und wenn dann die Muskeln kein Blut haben, dann gibt es diese schrecklichen Schmerzen eines Infarktes. Es ist das Sterben eines Teiles des Herzens ab vor Blutmangel. Und das Herz ist die Blutpumpe. Und das sieht man an dieser Koronararterie, dass sie abgeschnürt wird durch irgendwelche Dinge oder durch Sorgen. Und dann stirbt ein Teil des Herzens und hat man eine große Narbe drin. Und wenn die Narbe zu groß ist, dann stirbt man. Aber das Entstressen muss auch sein. Und die Kunst des Lebens ist nicht, dass man sich ständig nicht stresst. Die Kunst des Lebens ist, dass man sich stresst und produktiv arbeitet und im Schweiße des Angesichtes was tut und dann sich ausruht. Und dann das Gleiche. Und dann das Gleiche. Stressen und Entstressen. Die Leute, die nie sich stressen, sind die am schlechtesten dran sind mit Stresssyndromen. Man muss beides haben. Wir sind gebaut für eine Dialektik. Es sind wie die Leute, die ständig reden. Man kann kein Wort reinbekommen, nicht wahr? Reden, 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 wie in der Barrage vor einem Krieg, nicht wahr? Und wir sind auch gebaut zu hören. Die armen, armen Seelsorger, die ständig nur den Wasserfall hören müssen. Und solche Leute sind die, die nicht hören können, sonst würden sie nicht so viel reden. Wir sind gebaut zu reden und zu hören. Und wenn man nur hört und nie redet, ist es fast so schädlich, wie man redet und nie hört. Man muss einfach ein Gleichgewicht da finden. Meine Söhne nennen solche Leute, die das tun, ständig reden, die nennen sie Talking Machines. Und da muss man nur den Stecker hinter ihnen ausstellen, da hat man Ruhe. Ist ihre Theorie. Nun, die beiden müssen da sein. Nun, unsere Vorväter, ich denke besonders an die Bauern und an die Gutsherren. Sie waren viel, viel, viel weiser als wir. Als sie am Tisch erschienen, da stand Vater hinter seinem Stuhl. Und von der Hetze des Tages kam er, denn er hat eine Stunde gearbeitet vor dem Frühstück, nicht wahr? Mein Vater hat es auf alle Fälle. Und ich weiß, dass viele Bauern, mein Vater war ein Gutsherr auf einem Gut in England. Und hinter dem Tisch sorgte er dafür, dass man einen Moment still war. Meine Mutter, sie war gläubig und sie hat gebetet. Ein Moment. Stille. Und das ist entstressend. Und sie haben das regelmäßig getan. Aber die haben sich sehr gestresst bei der Arbeit. Doppelt so viel gearbeitet heute. Wissen Sie, wie faul wir geworden sind? Man vergegenwärtigt sich nicht. Ich ging gestern in die Bank in Frankfurt. Ich habe sie gebeten, etwas Kleingeld für mich zu wechseln. Es war Commerzbank in diesem Mund. Und er hat gesagt, nein, das machen wir nicht hier. Ich so, warum denn nicht? Haben Sie keine Waage? Tun Sie einfach eine Waage. Nein. Ich schob alles zurück. Stellen Sie sich das vor. Stellen Sie sich noch ein anderes vor. Meine Mutter hatte eine jüngere Schwester. Und die beiden waren sich sehr, sehr befreundet. Und damals gab es keine Luftpost nach Amerika mit dem Schiff. Und sie korrespondierte mit ihrer Schwester alle 10 Tage per Schiff. Alle 10 Tage von Syracuse in New York hat sie einen Brief bekommen von ihrer Schwester. Und sie schrieb auch so zurück. Ich schrieb an meinen Onkel, der über 100 Jahre alt wurde, vor einigen 2, 3 Jahren, per Luftpost. Und es ging 1000 Kilometer die Stunde, 14 Tage, bis er den Brief bekam. Woran liegt das wohl? Muss ich Ihnen das verraten, woran das liegt? Oder können Sie sich das ausdenken, woran das liegt? Und kostet 20 Mal so viel. Noch dazu. Liegt das an den Maschinen? Oder liegt das an den Maschinen, die Maschinen bedienen, an den Menschen? So ist das. Ich schickte einen Brief von Llandudno in Nordwestengland nach St. Albans, als ich das letzte Mal da war, an meinen alten Freund Mr. Hartwig. Und er bekam den Brief 3 Wochen später. Was kann man da sagen? Also das sind Sachen, die man braucht. Nun, lasst uns ein bisschen gucken über Entstressen und Stressen. Sind Sie jemals im Zug gewesen und Sie haben die schöne Landschaft vorbeisitzen, sehen, die ganze Zeit, nicht wahr? Sie fahren in die Schweiz und fahren durch die Berge nach Mürgen oder Adelboden mit dem Bus, nicht wahr, von Furtingen. Fahren Sie da hoch. Und wenn Sie das 10 Stunden gemacht haben, wie fühlt sich Ihr Auge? Sie sind müde vom Gucken, nicht wahr? Ist es nicht so? Und dabei haben Sie sich nicht so besonders beschäftigt, sondern Sie haben nur geguckt. Nach einiger Zeit müssen Sie die Augen zumachen. Nun, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe ein sehr gutes olfaktorisches Organ. Also hier, Nase. zu Deutsch. Wenn man mir Flieder gibt, rieche ich Flieder so gern. So im Mai. Ist es nicht schön, besonders am Abend. Der ganze Garten bei uns ist voll von Iunun, von Fliedern. Aber wissen Sie, wenn man das im Zimmer hat und ständig riecht, überwältigt einen. Aber man muss es raustun. Oder wissen Sie, was Seidelbast ist? Daphne. Oh, im März. Ich habe dafür gesorgt, dass mein Garten voll ist von Seidelbast. Wegen des Geruches. Ist ganz wunderbar. Aber wissen Sie, wenn Sie das im Zimmer tun, wenn Sie es abschneiden, ehe es blüht, blüht es dann im Zimmer. Aber Sie können es eine Stunde nicht aushalten. Die Nase wird müde. Ich weiß es nicht, ich esse sehr gern Erdbeeren und Rahm, Erdbeeren und Sahne. Und das schmeckt gut. Nun, sechs Jahre konnte ich es nicht, weil ich Hepatitis hatte. Die anderen haben es gegessen, ich konnte es nicht sehen, wie sie es gegessen haben, weil es mir so gut geschmeckt hätte und ich durfte es nicht wegen der Sahne. Aber als ich dann geheilt wurde von der Hepatitis, wissen Sie, meine Frau hat gesagt, jetzt musst du es aber richtig essen. Und da haben wir Erdbeeren im Garten, die ständig blühen und tragen. Und da habe ich wirklich, wirklich zu viel gegessen, bis ich es nicht mehr sehen konnte. Verstehen Sie das? So ist es. Also auch der Geschmack wird müde. So ist es mit dem ganzen System des Menschen. Es braucht sehr viel, um eine Sinneswahrnehmung zu wahrzunehmen. Man muss sehr gucken, dass man das System der Sinneswahrnehmung, sei es vom Augen gucken, sei es vom Riechen mit der Nase, sei es vom Schmecken mit dem Mund oder sei es auch vom Hören mit dem Ohr. Sie hören die kleine Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart. Nur das erste Mal, wo Sie es hören, ach, wie schön. Aber wenn Sie es zwei, dreimal spielen, ist nicht mehr schön. Sie können es nicht. Sie sind überlastet von diesen Dingen. Und all unsere Sinneswahrnehmung ist abhängig von einem System von Kodierung und Entkodierung. Jetzt muss ich Sie richtig angucken. Denn jetzt kommt etwas, wo ich meine Sinneswahrnehmung besser brauche. Lasst uns hier mal schauen. Ja. Also das ist Georg. Und haben wir irgendetwas mit euch? Ich kann so machen. Georg hat fünf Sinne. Augen, Ohr, Nase, Geschmack und fünf die allgemeine Propriozeption. Das ist die Selbstwahrnehmung. Wenn ich hier stehe, meldet sich alles in meinen Gliedern, dem Gehirn, und der Druck in meinem Knie wird hier oben gemeldet und das wird dann analysiert durch elektronische Impulse. Dann heißt es, wenn du nicht ein bisschen nach vorne gehst oder nach hinten gehst, dann wirst du umfallen. Und in dem Augenblick, wo ich einen Herzinfarkt bekäme, da würde ich umfallen. Weil die Meldung von dem Zustand meines Körpers nicht weitergegeben wird und nicht analysiert wird und die Analyse nicht zurückgeschickt wird im Körper. Das ist äußerst, äußerst komplex. Das muss das analysieren. Ich sehe Sie. Die Photonen von den Lampen, die fallen auf Ihre edlen Stirnen und die werden reflektiert. Und die Photonen, die dann reflektiert werden, die fallen auf die Netzhaut hinter der Linse in meinem Auge. Und dann auf der Netzhaut wird jedes Photon umgewandelt in Elektronen auf so eine Art und Weise, dass das Bild hier in der Netzhaut gemeldet wird als ein elektronisches Bild in meinem Gehirn. Nun, es bedeutet eine Computerarbeit, die absolut unvorstellbar ist, um das zu tun, denn es geht um Millionen von Impulsen pro Sekunde. Ungeheuer ist das. Und wenn man das lange tut,
wird man müde.
Nun, zwei von ihnen zanken sich. Es sind zwei Männer. Und der eine Mann gibt Georg einen Schlag aufs Auge. Und wenn seine Faust im Auge ist, kann Georg die Photonen sehen.
Was bitte? Das ist doch eine ganz gerade Frage.
Kann er etwas sehen von den Photonen, wenn die Faust im Auge ist? Ja oder nein? Nein. Aber was sieht er? Sterne. Wo kommen denn die Sterne her, wenn er kein Licht sieht? Das, was ich Ihnen sagen wollte. Wenn man hier Druck ausübt auf die Zäpfchen und Stäbchen, die die Photonen wahrnehmen und sie umwandeln in Elektronen, wenn sie drauf drücken mit der Faust, liest das die Netzhaut und die Zäpfchen und die Stäbchen anders ab, was es in Wirklichkeit ist. Liegt es als Licht ab und Sie sehen Sterne oder Funken, je nachdem, wie Sie wollen. Also man kann dieses System ziemlich leicht täuschen. Gehen wir eins weiter. Nehmen wir das Ohr. Sie hören die kleine Nachtmusik und die Wellen, die drücken an das Trommelfellohr. Und wie sie gedrückt werden, der Druck wird umgewandelt in Elektronik. Also die Wellen der Luft umgewandelt in Elektronik. Und die Elektronik geht diesen Nerv hinauf und wird dort sortiert und dechiffriert. Und dann leuchtet ein akustisches Bild auf von der kleinen Nachtmusik. Verstehen Sie? Also alles wird umgewandelt in Elektronik und man sieht, wenn ich so reden darf, die Musik. Dirigenten und Musiker, wenn sie eine Partitur vor sich haben, die können alles zur gleichen Zeit sehen, ohne zu hören, nicht wahr? Ganz wunderbar. Also sie sehen die Lichtwellen hier elektronisch im Gehirn. Aber wenn ein Mensch zu viel Alkohol trinkt und Delirium Tremens bekommt, Sie wissen, was Delirium Tremens ist, Trinkerkrankheit, wird er allerlei hören, was nicht da ist. Ich war einmal als kleiner Bub, 6, 7 Jahre alt, bei einem Farmer in unserer Nähe, hieß Mr. Moore. Mein Vater hat mich zu ihm genommen, er lag im Bett und war ein Trinker. Und als ich da war, schrie er auf. Er sagte, dass die kleinen Dämonen wieder da seien am Ende seines Bettes und hätten ihn wieder gespitzt in die Knie. Er hat die Schmerzen gefühlt und er hat die Dämonen gehört, weil der Alkohol im Blut dieses System so stimuliert hatte, dass er etwas Falsches hörte, was nicht da war. Also wenn man diese Wellen hier, dieses Ohr stimuliert mit den falschen Mitteln, dann natürlich hört man etwas, was nicht da ist. Das ist die Basis von Halluzinationen im Ohr. Man hört Musik, die nicht da ist. Nun nehmen wir die Nase. Ionon von Flieder. Wunderbar. Aber wissen Sie, dass wenn ein Epileptiker einen Anfall haben wird, bekommt er oft eine, was man nennt, eine Aura. Er riecht etwas, was nicht da ist, und warnt ihn, dass er einen Anfall haben wird. Muss man sehr weise sein. Wenn Epileptiker, die wissen oft, wenn es kommt. Und das heißt, dass die Entladungen, die bei Epileptikern geschehen, die sind überaktiv und die stimulieren die Nase, und die Nase und die Nerven von der Nase, die reagieren auf diese elektronische Stimulation und meinen, dass ein Geruch ist. Und die riechen etwas, was nicht da ist. Also all diese Dinge sind da und man kann sie man kann das System sehr leicht täuschen. Nun, was ich Ihnen sagen will, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist dieses heute Abend. Und dies ist absolut maßgeblich, um Stress zu verstehen. Die 5 Sinne sind heutzutage vollkommen überflutet. All unser Wohlstand kommt von Überbelastung der 5 Sinne. Gucken Sie mal, was wir am Tag hören. Neben dem normalen Gespräch haben wir Telefone. Die Leute telefonieren mir ständig von Amerika.
Das hätte ich vor 100 Jahren nicht gehabt.
Und das ist zusätzliche Belastung meines Uhres. Gucken Sie mal, was ich am Tag sehe. Ich sehe nicht nur Sie edlen Leute aus Königin hier, aber ich gehe nach Haus, ich habe keinen Fernseher, aber ich kann im Fernseher gucken und da sehe ich noch mehr. Das Auge ist extra belastet. Nehmen Sie den Mund. Wir haben nie so gut gelebt wie jetzt. Was essen wir für Varietät? Abwechslung, was wir früher nicht hatten. Und die Zunge ist überbelastet. Und man sagt von den lieben Damen, dass sie ihre Männer an der Nase, an der Leine herumführen. Ich fahre mit Parfum, mit all diesen Dingen. Und das ist auch eine Extrabelastung des Systems. Also der Wohlstand hat dieses System sehr überbelastet. Und der Engpass von den fünf Sinnen ist hier, liegt hier in der Dekodierung oder Dechiffrierung der Elektronik da oben von den fünf Sinnen. Viel, viel komplizierter als Ihr Fernsehgerät. Viel. Und arbeitet viel wirtschaftlicher. Ein paar Kohlköpfe und etwas wie eine Schnitzel und bei Zimmertemperatur, also 38, 34 Grad, da arbeitet das Ganze viel besser als ein Fernsehgerät. Nun, sind Sie mit mir? Sind Sie bei mir oder schlafen Sie? Der Engpass liegt da. Und jeder Sinn kämpft um Platz auf diesem System zu bekommen. Jeder Sinn, das Auge, kämpft gegen das Ohr, um gesehen bzw. gehört zu werden im Gehirn. Der Geschmack kämpft gegen den Geruch, um Platz zu bekommen im Gehirn. Die Propriozeption, die Selbstwahrnehmung, kämpft gegen das Auge. Und das Auge belastet das System mehr als alle Dinge. Denn der größte Nerv im Kopf ist der optische Nerv vom Auge. Nun, ich will Ihnen jetzt beweisen, denn dies ist absolut maßgeblich, dass Sie mich verstehen heute Abend, dass ein Sinn, das Auge, gegen die anderen Sinne in Wettbewerb steht. Sie wissen, dass vielleicht einige, die mich kennen, Sie wissen, dass wir 25 Mal in 23 Jahren Ehe, ja, wir sind jetzt 31 Jahre verheiratet, umgezogen sind, wie die Schweizer sagen, gezügelt, also umgezogen. Und Sie wissen, was das bedeutet mit dem Haus. Man muss jedes neue Haus 25 Mal mit vier Kindern neu einrichten. Und ich will Ihnen zeigen, dass der eine Sinn gegen den anderen kämpft. Und wenn Sie das verstehen, dann verstehen Sie das Wesen des Stresses. Wir richten ein neues Haus in Amerika ein. Da sagt meine Frau, wir hängen die Bilder auf. Und das sage ich, gut, hol mir die Leiter, und ich hole die Leiter selber. Und ich klettere auf die Leiter und sie gibt mir das Bild in die Hand. Und da sagt sie, da oben. Und dann nehme ich den Nagel, den Hammer, und ich sagte, Liebchen, meinst du da? 10 Zentimeter nach rechts. Da lehne ich mich rüber nach rechts, nicht wahr, auf dieser wackeligen Leiter. Da meinst du da? Nein. Ich meine 2 Millimeter nach unten. Und da gehe ich dann 2 Millimeter gehorsamst nach unten und sie sagt, nein, nicht ganz richtig, noch 1 Millimeter. Und dann gehe ich noch 1 Millimeter und ach, das ist gerade da. Und meine Arme sind oben die ganze Zeit, nicht wahr? Und ich bin auf meinen Zehenspitzen die ganze Zeit und das ist schon 10 Minuten gegangen. Und da sage ich, also, bist du wirklich soweit? Und sie sagt, ja, da ist es. Und da hau ich mit dem Hammer. Aber statt, dass ich den Eisennagel treffe ich meinen Daumen, also mit ganzer Kraft. Nun, was geschieht? Was geschieht? Es gibt 2 Verhaltensweisen. Und Sie können wählen, welche Verhaltensweise Sie haben wollen. Sind Sie mit mir? Nochmal, also gut, Sie schlafen noch nicht. Gut. 2 Verhaltensweisen. Ich sage, Frau meiner Jugend, ich habe meinen Daumen getroffen und ich werde den Nagel verlieren, der ist nämlich jetzt schon blau. Ich komme runter, gebe ihr einen Kuss
und sagen, alles in Ordnung.
Also das Verhaltensweise von himmlischen Wesen, nicht wahr, die auf Erden nicht existieren. Nun, vielleicht sind sie, gehören sie dieser Kategorie an. Die andere Verhaltensweise ist die, ich kann nicht alles sagen hier, weil es eben in eine Kirche gehört, nicht wahr? Aber ich sage, also ich schreie, ich brülle, wenn Sie wollen. Ja, und dann schüttle ich meine Hand und ich hupse die Treppe runter und ich laufe um die Zimmer, um das Zimmer herum und ich tue das. Also das Schreien. Warum schreit man, wenn man sich wehtut? Warum tut man das? Wissen Sie, als Physiologe kam ich zum ersten Mal zu der Einstellung, als es heißt, dass Jesus gekreuzigt wurde und nicht schrie. Das ist kein normaler Mensch. Das ist ein Supermensch. Ein normaler Mensch kann das nicht. Wenn Sie sich sehr wehtun und das Bewusstsein behalten, schreien Sie. Und wenn Sie können, laufen Sie und den verletzten Teil schütteln Sie. Wissen Sie, was Sie damit tun? Sie speisen in dieses System hier, das die Schmerzen empfindet. Denn hier empfinden Sie Schmerzen, nicht hier. Das ist nur eine Täuschung. Die Schmerzen werden hier eigentlich empfunden. Und wenn Sie Opiate einnehmen, dämpft das das Gehirn. Die Schmerzen gehen rauf, aber Sie merken sie nicht, weil das hier alles gedämpft ist. Nun, wenn Sie diese starken Schmerzen haben, das wird alles heraufgemeldet durch das Telefonsystem. Aber wenn Sie dann von den Ohren und von der allgemeinen Propriozeption durch herumlaufen und durch Schreien und durch Schütteln, dann füttern Sie, speisen Sie ins Gehirn extra Impulse ein, so dass ein Teil der Schmerzimpulse nicht durchkommt. Das ist, was geschieht. Und das ist ganz natürlich. Und das ist die natürliche Methode, Anästhesie zu bekommen oder Analgesie. Das ist weniger Schmerzen. Darf ich Ihnen ein zweites Beispiel erzählen? Sie dürfen nicht alles nehmen, ganz hundertprozentig, was ich Ihnen jetzt sage, aber es ist pädagogisch richtig. Das garantiere ich Ihnen. Wollen wir sagen, ich bin wiederum auf hoher See, ich habe einen Abszess unter dem Zahn. Kommt auch vor. Ja, verschiedene Gaben. Nun, ich komme nach New York und ich gehe zum Zahnarzt und bin so, nicht wahr? Und der Zahnarzt nimmt mich in seinen Stuhl, legt mich flach, wie sie es tun, da drüben, auch hier jetzt. Und er sagt, nach einer halben Stunde, dass er mich gestochen hat, nicht wahr, überall. Er sagt, ja, Herr Professor, Herr Kollege, Sie haben einen Abszess unter dem Zahn. Ich sage, ja, eben, das weiß ich, diese Information. Was machen Sie? Oh, sagt er, ich ziehe keine Zähne, so in Amerika. Ich konserviere Zähne nur, ziehen tue ich nicht. Da habe ich eine Stunde dort verloren. Ich war in diesem Zustand. Dann stehe ich da und sage, oh, haben Sie einen Kollegen, der das macht? Gegenüber. Er ist mit mir im Bunde, vielleicht macht er das. Ich gehe rüber zu ihm, er legt mich flach, untersucht mich noch eine Stunde, nimmt ein paar Röntgenbilder, um sicher zu sein, nicht wahr? Was man schon sehen kann ohne Röntgenbilder. Nun, er sagt, ja, nein, Herr Kollege, Sie haben Abszess unter dem Zahn. Ah ja, dann kriegen Sie sehr höflich, nicht wahr? Ja, ja, das weiß ich, Herr Kollege. Was machen Sie? Er sagt, wir ziehen den Zahn. Also gut, machen Sie es. Wie wollen Sie es tun? Ja, wie möchten Sie es haben? Ich sage, ja, was bieten Sie mir an? Und er sagt, wir können es mit Vollnarkose machen. Lachgas und alles andere. Ich sage, nein, danke, das ist nicht gut für das Gedächtnis. Ich muss viele Vorlesungen haben, lassen wir Vollnarkose. Nun, ich sage, also gut, möchten Sie dann Lokalanästhesie haben? Ich sage, was haben Sie? Oxylokain und Adrenalin drin. Oh, muss, für den Zahn natürlich. Adrenalin bekommt man nicht sehr gut. Ich bin sehr gestresst und bin ein bisschen allergisch. Sagt er dann. Lokal und general, nicht gut.
Was erwarten Sie von mir? Ich sage, haben Sie was anderes? Und das, was ich jetzt sage, ist Mythos. Aber es, pädagogisch und didaktisch ist es in Ordnung. Er sagt, ja, ich habe hier ein Verstärkersystem und ich gebe Ihnen Kopfhörer und wenn es Ihnen wehtut, dann drehen Sie die Lautstärke höher und dann wird es Ihnen weniger wehtun. Nun, das scheint mir raisonabel zu sein, nicht wahr? Und ich tue den Kopfhörer über den Kopf und ich habe meine Hand an den Verstärkerpedal, nicht wahr? Und gerade wie er seinen Fuß auf meine Brust tut, um wirklich, wirklich zu ziehen, denn ich habe sehr große Zähne mit guten Wurzeln drin, da drehe ich auf Höchstzahl, nicht wahr? Ich weiß nicht, wie viel Watt Output das ist, aber sehr viel. Wenn dann die Kopfhörer weggeblasen werden von meinen Ohren, zieht er den Zahn und ich sage, also gut, die Tat ist geschehen. Nun, man sollte sehr vorsichtig sein mit solchen Methoden. Sagen Sie es Ihrem Zahnarzt nicht, dass ich Ihnen das gesagt habe, denn man kann taub werden davon. Aber die Tatsache ist, das, was ich Ihnen sagen will, die Tatsache ist, dass wenn man genug Impulse durch die Ohren hineinspeist, tatsächlich kann man die Schmerzen vermindern. Das kann man tun. Ich habe in meiner Jugend Rugby-Fußball gespielt. Nur Sie wissen, was Rugby-Fußball ist. Nur Gentlemen dürfen das spielen, sonst töten sie sich nicht, wahr? Wenn man den Ball unter den Arm bekommt, es ist ein gutes Spiel, aber man muss ein Gentleman sein, sonst ist es tödlich. Nun, ich war in dem Gemenge, sagen Sie das Gemenge? Sagen Sie das Scrum? Sagen wir Gemenge? Also drei Männer, zwei Männer und drei Männer, die schieden gegen drei, zwei und drei und der Ball wird in die Mitte getan. Und ich hatte einen Mann neben mir, namens Andrew Arthur, er war groß, wir waren beide groß. Und wir waren in der Mitte, also haben das Hauptgewicht genommen. Und er hat gesagt, ich wette dir, dass ich heute einen Try, also es ist ein Tor bei Rugby-Fußball, bekomme. Und ich habe gesagt, gut, ich wette, dass du nichts bekommst. Und so haben wir das abgemacht. Und als der Ball dann in die Mitte reingetan hat, hat er heftig gearbeitet mit den Füßen, um den Ball zu bekommen. Und dann bricht das Gemenge auf, nicht wahr? Und man tut den Ball unter dem Arm und dann geht man, um ein Tor zu bekommen. Und als er das getan hat und gehackt hat mit den Füßen, hat er das Gewicht verloren. Und das Gewicht verloren, fiel er um. Und als er umfiel, verfing sich der Gürtel des Vordermannes, die Schnalle des Gürtels, in sein Ohr und riss das Ohr aus. So ist das. Riss es hier aus. Aber er hat es gar nicht gemerkt. Er ging mit dem Ball unter dem Arm und also mit Vollgas auf die Linie zu, um ein Tor zu bekommen. Und gerade als er 10 Meter davon war, pfiff der Schiedsrichter. Denn er war blutig und dämpfte vor Blut über den ganzen Anzug. Und er drehte sich um und sagte, ich war nicht offside. Es ist in Ordnung. Und als er da stand und wartete auf seine Entscheidung, griff er plötzlich nach dem Ohr, fiel ohnmächtig um. Warum hat er das nicht machen können? Vorher. Denn die Schmerzen vorher waren genauso stark wie nachher. Das war frisch geschehen, nicht wahr? Aber es war die Aufregung von dem ganzen Spiel. Seine Augen waren voll beschäftigt, um das Tor zu bekommen. Er hörte, was die anderen sagen, wie sie eben schrien, nicht wahr, dass er blutig war, und hat das gemeint, dass sie eben applaudiert haben für seine große Tat. Und erst als er stillstand, nachdem der Mann gepfiffen hat, kamen die Schmerzen über ihn, und er fiel um, und man musste ihm Morphin geben, vor Schmerzen. Vorher brauchte es nicht. Der Grund ist, dass ein System gegen das andere kämpft, um Platz zu bekommen, um wahrgenommen zu werden. Ich habe viel mit den Soldaten gearbeitet von Vietnam, als ich Drogenabuses-Konsultant war bei NATO. Sie haben mir ständig berichtet, dass diese Soldaten, die um ihr Leben kämpften, umzingelt von Vietcong, oft waren sie schwer verwundet, oft haben sie keine Hände gehabt, oft haben sie ihre Finger verloren. Oft haben sie ihre Füße und auch Fleischwunden gehabt. Aber sie haben kämpfen können bis zum Ende. Danach sind die Amerikaner immer reingekommen mit diesen großen Helikoptern. Sie haben alles kaputt geschossen, was da war. Und dann haben sie gerettet. Und sie hatten immer als Standardausrüstung Leute in dem Helikopter mit Morphinspritzen, mit Analgetika. Und in dem Augenblick, wo sie buchstäblich hochgehoben waren von ihren Unterständen, da haben sie in dem Augenblick, wo sie aus dem Kampf waren, immer ein Mittel geben müssen. Vorher kämpften sie sehr gut. Aber nachher, wenn der Kampf vorbei war, weil dann das System leer war, kamen die Schmerzen durch in voller Wucht. Und da mussten sie hier oben gedämpft werden, um dort die Schmerzen nicht mehr zu empfangen. Also, was ich sagen wollte, ist, dass der Wettbewerb stark ist zwischen den fünf Sinnen. Nun, hören Sie mal zu. Sie müssen logisch mit mir denken, denn der Mensch ist kompliziert. Aber wenn Sie sich selber verstehen, dann werden Sie besser leben können. Und man muss sich selber verstehen. Wir haben, dies ist noch eine Proposition, und dann mache ich Schluss, noch eine Proposition. Wir haben nicht nur die fünf Sinne. Wir haben auch einen sechsten Sinn, was man in der Wissenschaft außersinnliche Wahrnehmung nennt. Dies hier, die fünf Sinne, sind sinnliche Wahrnehmungen. Mit den fünf Sinnen nehmen wir wahr. Aber wir haben einen Sinn, besonders die Damen unter uns, für außersinnliche Wahrnehmung. Sie können Sachen erkennen, sie wissen nie, wie sie es erkennen. Die Mutter von meinem Schwiegervater hat gewusst im Krieg, im Ersten Weltkrieg, die Stunde, wo ihr Sohn sehr schwer verletzt wurde. Dem Wilhelm ist was passiert. Meine Frau, ich habe es beschrieben in Mensch im Stress, meine Frau hat gewusst, als wir weg waren von ihrem Baby, von unserem dritten Kind, dem zweiten Sohn, wir waren weg und er war 10 Tage alt und ein anderes kleines Kind hat ihn aus dem Bett geholt. Und meine Frau hat mich gebeten, sofort zurückzukehren, um das Kind zu retten. Sie hat nicht gewusst, was es ist. Aber etwas wusste sie. Und ich musste zurückgehen. Und wir haben nachher erfahren, dass es so war. Frauen haben diese Fähigkeit. Und es geschieht nicht durch die fünf Sinne. Es ist eine außersinnliche Wahrnehmung. Ich glaube oft, dass die Propheten eine stark entwickelte außersinnliche Wahrnehmung hatten. Nun, wir wissen heute, dass das wahr ist. Denn wenn man einen Astronauten in eine Kapsel tut, zur Simulierung des Raumes, nicht wahr, tut man sie in lauwarmes Wasser, dass sie kein Gewicht haben. Die schweben in dem lauwarmen Wasser. Und es ist dunkel da drin, und sie hören nichts, sie sehen nichts, sie riechen nichts, und sie schmecken nichts, und ihre außersinnliche ihre Propriozeption ist gedämpft, war keine Gravitation auf sie einwirkt durch das Wasser. Solche Leute halluzinieren. Sie sehen allerlei, was nicht da ist. Und oft ist es religiös, oft ist es okkult, oft ist es einfach eine einfache Halluzination. NASA hat rausbekommen, dass wenn sie so halluzinieren, dann können sie nicht arbeiten. Und sie wollten sie in den Raum schicken, um zu arbeiten. Und wenn sie anfangen zu halluzinieren, allerlei zu sehen, was nicht da ist, dann waren sie verloren. Und da haben sie dann untersucht, woran das liegt, dass sie halluzinieren. Und wissen Sie, zu welchem Schluss sie gekommen sind? Ich zeige, dass das hier durchdringt. Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass wenn man diese fünf Sinne deckt, dämpft, dann geht der sechste Sinn auf. Und wenn man diese Leute, die halluzinieren, wenn sie plötzlich telefonieren können oder Fernsehen sehen können oder Gravitation empfinden, geht die Halluzination weg. Dann haben sie gesagt, dass es so ist wie ein Sendersystem. Diese fünf Sender sind sehr stark und sehr laut. Aber der sechste Sinn der Sender ist sehr schwach. Die Botschaft ist sehr schwach, das Signal ist sehr klein. Nun, in der Schweiz, wenn Beromünster sendet, kann ich mit meinem kleinen Apparat Japan nicht bekommen. Wird einfach überschwemmt. Aber wenn Beromünster aufhört, und wir sind auf hohen Bergen, nicht wahr? Beromünster aufhört, Japan und Amerika, Chicago,
Moody Bible, bekomme ich ohne jegliche Schwierigkeit mit Kofferradio.
Aber nicht, wenn Berger Münster sind. Das kann ich nicht.
Nun, der Grund ist, dass wenn diese fünf Sinne sehr stark senden, was geschieht in dem heutigen Wohlstand? Sie sehen, sie hören, sie schmecken, sie riechen, sie haben Propriozeption. Dann können sie das stille kleine Säuseln von außersinnlicher Wahrnehmung nicht hören. Man kann das auch künstlich machen. Wenn man einem Menschen LSD oder Haschisch gibt, dämpft das die fünf Sinne. Das Ergebnis ist, dass er halluziniert und allerlei sieht, was man durch die fünf Sinne nicht sieht. Aber mit LSD wird das, was er sieht, noch dazu verzerrt. Denn LSD ist eine verzerrende Droge. Ich habe das beschrieben in dem Buch Die Ursachenbehandlung der Drogenepidemie. Also das Gleiche ist zweimal bewiesen. Durch die NASA mit den Raumkapseln und durch die Drogen mit der Dämpfung der fünf Sinne, was eben den fünften Sinn für das Okkulte, wenn Sie wollen, denn meist ist es okkult, öffnet. Aber das Prinzip dahinter ist das Prinzip der Konkurrenz, des Wettbewerbes in dem Gehirn. Haben Sie das? Das ist das Prinzip dahinter. Nun, ich habe noch eine Stufe, und dann können Sie aufatmen und aus dem Stress, wenn Sie nicht schon einschlafen, herauskommen. Jeder Sinn hat zwei Funktionen. Der Sinn des Geschmackes gibt mir sehr viel Freude. Wiener Schnitzel, Pommes frites, wunderbar. Ist utilitaristisch und hedonistisch. Denn utilitaristisch, indem es gut ist für mich, vernünftiges Zeug zu essen, und hedonistisch, dass es mir Freude gibt. Die Augen, wenn sie sehen, das ist sehr utilitaristisch, sehr nützlich. Dann rempelt man die Leute nicht an im Superstore, nicht wahr? In dem Markt. Tut man nicht. Die Augen sind sehr nötig. Aber wenn die Augen schöne Berge sehen, oder die schöne Heide hier, nicht wahr? Das ist hedonistisch. Das macht mir Freude. Hedonistisch im ursprünglichen Sinne des Wortes, nicht im jetzigen deutschen Sinne des Wortes. Das macht mir Freude. Wissen Sie, was wir getan haben in Chicago, meine Frau und ich? Wir lieben die Berge sehr. Und Chicago ist nichts. 1000 Meilen bis zum nächsten Berg. Und wissen Sie, unsere Augen bekamen einen Hunger nach der Natur. Und wir haben uns dabei entdeckt, samstags nachmittags, Schweizer Kalender anzugucken. Erwachsene Leute gucken sich farbige Kalender an, nur um dem Appetit der Augen nachzukommen. Als ich die 6 Jahre nichts Fettes essen konnte und deshalb keine Erdbeeren und Rahm und Sahne essen konnte, hatte ich einen kolossalen, soll ich sagen, Reiz oder Appetit oder Lust auf Sahne, Butter. Und all diese Dinge, die man essen darf, wenn man Hepatitis hatte. Also der Sinn ist da und der Sinn ist nützlich und macht einen Freude. Nun, jetzt haben Sie die Basis für meine Denkweise und dann sind wir zu Ende. Auch der sechste Sinn ist uns gegeben von Gott. Ich habe es Ihnen vorgelesen. Auch die Ewigkeit hat Gott Ihnen ins Herz gelegt. Sie haben einen Sinn und einen Hunger nach Augenweide, schöne Menschen. Sie haben einen Sinn für die Ohren, nach schöner Musik. Tut einem gut, nach einem schlechten Tag, gute Musik zu hören. Sie haben einen Sinn für gute Gerüche. Schlechte Gerüche, stinkende Fische, die tun uns nicht gut. Aber schöne Gerüche oder Cologne habe ich sehr, sehr gern. Seidelbast für die Nase auch, sehr, sehr gern. Sie sind hedonistisch, all diese Dinge, und utilitaristisch. Aber denken Sie, ohne Zweifel haben wir einen Sinn für das Ewige. Wir sind gebaut für die Ewigkeit, denn Gott hat Ihnen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und er sagt, alle Dinge hat er schön gemacht,
Darunter hat er uns den Sinn für die Ewigkeit ins Herz gegeben. Und wenn Sie den Sinn für die Ewigkeit nicht ausnutzen und gebrauchen, werden Sie frustriert. Was werden Sie denken, wenn es im Krieg kein Fleisch gäbe, 4 Jahre lang ein Ei jeden Monat, wie wir in England gehabt haben? Mit der Zeit hat man eine Lust auf Fleisch und Eier. Stimmt's nicht? Stimmt's nicht. Und wenn sie kommen, oh, was ist das, ein Fest? Oder bist du Schokolade? Oh, ein Fest. Meine Frau nach dem Krieg, die Schokolade mitbrachte. Oh, was ein Fest. Jeder, der kommen würde mit wirklich gutem Ersatzfleisch, oder mit wirklich guter Ersatzschokolade, würde ein Bombengeschäft machen. Stimmt es, stimmt es nicht? Nun, die heutige Menschheit ist ausgehungert nach dem Ewigen. Der Wohlstand ist so stark, dass der kleine schwache Sender da oben, außersinnliche Wahrnehmung, nicht gehört wird. Aber auch der ist ein Sinn. Und der ist ein Sinn, nach dem wir Sehnsucht haben. Und da kommen die Menschen mit einem Ersatzsättigung, mit einer Ersatzsättigung dieses Sinnes. Und wissen Sie, wie diese Ersatzsättigung dieses Sinnes heißt? Drogen. Haschisch, LSD. Und Haschisch und LSD blockieren diese Sinne und da hat man eine künstliche, okkulte, außersinnliche Wahrnehmung. Geht wie heiße Semmel. Natürlich. Weil hier der Wohlstand dieses System überarbeitet hat, überbelastet hat, und das Ergebnis ist, blockiere sie künstlich. Und wenn man künstlich blockiert, hat man die Toxizität von diesen Dingen. Die Giftigkeit. Und die Giftigkeit ist sehr erheblich. Und die Giftigkeit ist nicht Sucht. Für Psychedelika, wie die meisten Leute denken. Denn Psychedelika machen keine Sucht. LSD macht keine Sucht, hasse ich auch nicht. Aber die Giftigkeit ist die Giftigkeit von Flashbacks, dass man eine Drogenerfahrung bekommt, wenn man keine Drogen eingenommen hat. Und die kommen von selbst, der Selbstproduktion von Adrenalin im Stress. Und wenn ein Drogenmensch überbelastet wird mit Stress, dann entwickelt er Adrenalin, das sein Körper nicht mehr abbauen kann. Und wenn es nicht abbauen kann, wandelt sich das eigene Adrenalin um in Adenochrom. Und Adenochrom hat die gleiche Drogenwirkung wie LSD. Die gleiche Pharmakologie. Die Gefahr also ist bei diesen Drogen, dass ein Mensch, wenn er gestresst wird, eine Drogenerfahrung hat. Und wenn er in verantwortlicher Stellung ist, wo man sagen, Flugzeugpilot, und plötzlich in Stress kommt, dann sieht er 20 Pisten statt eine mit etwas schrecklichen Folgen. Das ist die Gefahr von diesen Drogen. Nun hören Sie mal, man braucht diesen Ersatz nicht. Der Ersatz, den wir brauchen, ist ganz natürlich. Wenn ein Mensch ständig bombardiert wird von den 5 Sinnen, was automatisch im Betrieb des Lebens den Genuss der Gemeinschaft mit dem Ewigen ausschaltet und überschwemmt. Was der Mensch braucht, um das zu überwinden, ist einfach ein bisschen Stille. Wenn Sie als Christ, nehmen wir an, dass viele von Ihnen Christen sind, wenn Sie vergessen oder es vernachlässigen, in Ihr Kämmerlein zu gehen, wenn Sie kein Interview haben mit dem Herrn Jesus. Jesus hat gesagt zu den Menschen, die gestresst waren, wenn ihr ein Interview haben wollt mit dem Vater, was soll man tun? In das Kämmerlein gehen, und dann fügte er sehr weise hinzu, und die Tür schließen. Da sieht man, theoretisch die Türen waren anders gebaut als heute, sieht man und hört man nichts von draußen. Da geht man in das Kämmerlein, und man erfährt das Gleiche wie der Astronaut, der in den Simulator geht. Da schaltet man 5 Minuten aus. Und das Ergebnis ist, dass das kleine leise Säuseln, das Elia hörte, hörbar wird. Darf ich Sie jetzt fragen, sind Sie gestresst? Die meisten haben Sorgen irgendwelcher Art. Dann frage ich Sie nur, entstressen Sie sich? Nehmen Sie Ihre stille Zeit. Wenn Sie Ihre stille Zeit nehmen, hat es keinen Sinn, einfach so zu tun wie die Yogis und wie die anderen. Die konzentrieren sich auf nichts, damit alles leer wird. Man muss sich konzentrieren auf das, was oben ist, mit Jesus zu Rechten Gottes, und nicht auf das, was um uns herum ist in der Welt. Und wenn Sie Ihr Leben nicht diszipliniert führen, wird Ihr Gehirn nicht diszipliniert arbeiten. Und das, was nötig ist, dass ein Mensch Gottes Jesus und den Vater besser kennenlernen, ist, dass man regelmäßig ins Kämmerlein geht. Und damit meine ich, ins Kämmerlein gehen. Denn man kann nicht überall herumknien, wenn man betet. Aber wenn man betet, denken Sie, was man tut. Ich habe darüber gelacht, dass ich junger Mann war und jung zum Glauben gekommen war, denn ich hatte einen Kommilitonen, der mit mir essen ging, in die Mensa. Und er hat beim Tisch immer gebetet und die Augen zugemacht. Und da habe ich gesagt, was bist du aber abergläubig? Warum machst du die Augen zu? Er sagt, ich weiß es nicht, warum, aber ich fühle mich wohler, wenn ich die Augen zumache. Jetzt verstehe ich, warum. Indem man die Augen zumacht, schaltet man die Hauptstörung des Computersystems aus, denn das ist der Hauptbelaster im Kopf. Augen schließen. Und dann im Moment, ich wünschte oft, man hätte Ohrenlider, nicht wahr, wie man Augenlider hat, dass man, ohne dass die Menschen es zu sehr merken, einfach mit einer Bewegung die Ohren zumachen könne, würde manchmal helfen in der Seelsorge, nicht wahr, bis eben der Wortschwall, entschuldigen Sie, der Wortschwall dabei ist, vorbei ist. Dass man stille wird, Augen und Ohren, und dann isst man und kaut man nicht dabei. Und man riecht auch Parfum auch nicht dabei. Und wissen Sie was? Meine Frau und ich gehen immer auf die Knie. Oh ja, sei nicht so gesetzlich, seien Sie nicht so gesetzlich. Ist nicht gesetzlich, das Knie zu beugen. Denn es schaltet die ganze Propriozeption aus. Dass ich stehen muss, belastet mich sehr. Das sage ich, ich habe eine Bandscheibe noch dazu, nicht wahr? Stehen belastet mich sehr. Wenn ich aber knie und den Kopf beuge vor Jesus, dann ist das System maximal für ihn da. Und ich höre das kleine, leise Säuseln. Und wenn ich dann gehört habe, das ist die eine Seite, dann muss ich auch etwas von meiner Seite auch tun. Ich muss mich unterrichten lassen von ihm, nicht nur mit ihm reden im Gebet, sondern mit mir reden lassen. Und das geschieht durch das stille Lesen des Wortes Gottes. Ich lasse mit mir reden und will nicht nur reden. Die Dialektik muss da sein. Also das Geheimnis des Stresses ist nicht, dass man keinen Stress hat. Sie sind ein Kandidat für das Himmelreich, wenn Sie Trübsale leiden. Und Trübsale sind stressend. Aber was Sie tun müssen, ist genauso bewusst sich entstressen, dass die Dialektik voll ist. Und wenn Sie das tun, dann sind Sie auf dem Weg der Heiligung. Und wenn Sie auf dem Weg der Heiligung sind, sind Sie auf einem sehr frohen Wege. Anstrengend, aber doch zufriedenstellend. Wir beten zusammen. Ja, Herr Jesus, du hast uns wunderbar gemacht. Und oft gehen wir mit unseren Körpern, Herr Jesus, so um, als ob wir unverständlich seien. Hilf du uns selber verstehen, dass wir weise mit unseren Kräften umgehen. Und dass wir alle unsere Kräfte maximal ausnutzen für dich und für dein Reich. Wir freuen uns, dass du uns so gemacht hast, Gemeinschaft hier auf Erden zu haben, durch unsere fünf Sinne. Aber wir freuen uns noch mehr darüber, dass du uns gebaut hast für die Ewigkeit. Hast die Ewigkeit uns in die Herzen gelegt. Und das ist schön. Wir bitten dich, hilf du, dass die Sorgen dieser Zeit den Genuss des ewigen Sohnes, deiner selbst, nicht verdrängen, sondern dass die Sorgen dieser Zeit uns näher zu dir treiben. So gib du uns die Lösung in der Disziplin, dass wir jeden Tag regelmäßig und auch ausgiebig unsere Arbeit tun, aber auch, dass wir regelmäßig dein Angesicht suchen in der Stille. Gib du uns bitte das. Und so mach uns zu Menschen, wie du es selber warst. Denn du bist in den Tod gegangen, in den Stress gegangen, in die Trübsal gegangen, um uns Frieden zu geben. Und wir danken dir für diesen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. So danken wir dir für die Stunde zusammen. Amen.